Ja, ich habe ein paar Worte, bevor es inhaltlich losgeht. Ich erzähle jetzt ein bisschen was über die Vorgänge im Nervensystem. Und das sind im Prinzip einfach nur Informationen. Aber das ganze Nervensystem hört mit und es kann einfach sein, dass jetzt irgendwas passiert bei dem einen oder anderen. Wenn das geschieht, dann möchte ich euch bitten oder denjenigen bitten, sich entweder zu melden oder eben für sich zu sorgen. Ja, also worum es jetzt geht, ist im Prinzip meine Geschichte. Und die lief so, dass ich eben das, worunter ich gelitten habe, einfach keinen Namen hatte. Ich wusste gar nicht, was mit mir los ist. Und ich habe in der Psychotherapie danach gesucht nach einer Antwort, nach einer Lösung. Und auch im spirituellen Bereich, bei großen Lehrern. Und niemand konnte mir wirklich helfen und mir auch nur sagen, was mit mir eigentlich los war. Also ich habe gedacht, das ist vielleicht bin ich ein Einzelfall oder sowas, oder ein Sonderfall. Und Gott sei Dank trat dann aber jemand in mein Leben, der mit dem Begriff Trauma was zu tun hatte. Und die Frau, die hat mir einfach gesagt, was mit mir los ist. Die hat mir gesagt, das ist das und das, das ist der Name, das so entsteht, das sind die Auswirkungen. Und es dauert ungefähr so lang, bis es im Großen und Ganzen geheilt ist, kann man sagen. Ja. Und die Frage ist ja, was ist das überhaupt, dieser Begriff? Und wenn ich euch jetzt anschaue und euch wahrnehme, könnt ihr ja mal für euch in eurem Körper spüren, was da so für ein Erregungspegel jetzt ist. Meiner ist jetzt ziemlich hoch, verständlicherweise. Aber schaut mal, Stresspegel ist ein nicht so schönes Wort, aber guckt mal, was für ein Erregungspegel da ist. Und das ist so die Ebene, wo sich die ganze Geschichte und die Thematik drum quasi, wo die Traumatisierung letztlich stattfindet und wo die auch für den Einzelnen spürbar ist. Das heißt, es geht dabei immer um hohe Erregungspegel. Vielleicht heute, der heutigen Situation, gar nicht mehr angemessen sind. Das heißt, wenn ich also mit Aktivierung reagiere, wenn also mein Nervensystem hochfährt und sich für Aktivität bereit macht, ist die Frage, warum? Ja? Also, warum macht das Nervensystem das, wenn doch heute gar keine Gefahr mehr ist? Da gibt es also was nicht zusammenpasst. Und dieser Erregungspegel, das ist die Ebene des autonomen Nervensystems, das ist das, was wir nicht bewusst steuern können. Da sind wir sozusagen einfach nur Zuschauer. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel Ängste hat oder Panik, ja, dann macht das Nervensystem das automatisch. Können wir nicht verhindern. Also wir können schlecht eine Panikattacke verhindern. Das geht einfach nicht wirklich. Und man kann da nicht direkt drauf einwirken. Auch man kann sozusagen schlecht von oben nach unten darauf einwirken, indem man sich eben Dinge klar macht oder das anfängt zu verstehen. Ja, also wenn man über das Mentale versucht, das zu lösen, als Beispiel. Das geht einfach schlecht, weil ich diese tiefen Nervensystemschichten, wo das stattfindet, nicht oder fast nicht und einfach schlecht top-down erreiche. Das heißt, ich kann mir tausendmal einreden, ich gehe da jetzt durch oder ich mache das jetzt, und der Körper hat sein Eigenleben, zumindest das autonome Nervensystem. Diese Ebene sozusagen zu treffen und dort eine Veränderung hervorzurufen, das ist die ganze Traumaarbeit letztlich. Und wenn dieser tiefe Pegel, also diese tiefe Ebene, wo dieser Stress herkommt, also jedes Mal, wenn ihr den Stress spürt, ja, also wenn das hochkommt, entweder bei Angst oder Nervosität, das kommt von einer ganz tiefen Schicht. Und das ist auch normal, ja, das ist auch angemessen. Also wenn ich jetzt nicht eine Aktivierung hätte, dann würde ich einfach ein bisschen langweilig rumsitzen. Aber wo es problematisch wird, ist, wenn das völlig übersteigert ist, weil da bestimmte Erlebnisse im Nervensystem festhängen. Und da ist eben die Frage, wie erreiche ich diese Schichten? Ja, und wie kommt da die Entspannung rein? Und das Schöne ist, man kommt da dran. Und zwar eben mit verschiedenen Methoden aus der Traumatherapie. Und das sind im Wesentlichen Methoden, die am Körper ansetzen. Also es ist im Wesentlichen Körperarbeit, weil ich über die Peripherie einwirken kann auf sozusagen auf die Ebene im Hirn, wo das stattfindet. Und wenn das zur Ruhe gekommen ist, dann fühlt man sich in seinem Körper, also ich habe selbst erlebt, so geborgen wie in einer Gebärmutter. Also ich kannte das Gefühl überhaupt noch nicht. Aber das wird dann wirklich zu einem Zuhause. Einfach weil der Organismus verstanden hat, dass jetzt hier alles sicher ist. Also wozu der Aufruhr? Wozu der Aufruhr, wenn doch jetzt alles sicher ist? Und wenn das wirklich im ganz tiefen System ankommt, dann fühlen wir uns gut. Dann fühlen wir uns zu Hause. Und dann gibt es wirklich kein Problem. Das hat nichts mit Erwachen zu tun, aber es ist einfach eine gute Basis vielleicht. Das macht vielleicht die Sicht freier. Also wenn man jetzt den inneren Terror, wenn der sozusagen zur Ruhe gekommen ist, dann ist es vielleicht leichter, sich auf einfach auf Sachen einzulassen, die quasi natürlich erscheinen. Weil das, was in unserem System vorgeht, und das kann man wirklich sagen, also bei fast allen ist es so, diese Vorgänge hier im Bauchraum, die gehören alle in die Kindheit. Ja, zum größten Teil, was hier passiert, was wir nicht steuern können, das gehört alles in die Kindheit. Das sind quasi Schutzreaktionen vom Körper auf Umstände in der Kindheit. Und wir machen das weiter. Also der Organismus, der macht weiter damit. Und wir glauben dann, dass diese Reaktion was mit der Realität zu tun hat. Hat sie meistens nicht. Ja, und die Frage ist jetzt, also was passiert da überhaupt im Organismus? Also woher kommt das Leiden eigentlich? Wir nehmen mal als Beispiel einen gesunden Erwachsenen, der jetzt nicht in der Kindheit belastende Erlebnisse hatte. Wenn der jetzt als Erwachsener ein einschneidendes, schockartiges Erlebnis erfährt, dann kann es eben sein, dass die Reaktion des Organismus darauf, auf eine lebensbedrohliche Situation, dass die festhängt im System, ja, dass die von alleine nicht mehr weggeht. Das heißt, der Organismus fährt hoch, ja, weil das Leben bedroht ist oder das so erlebt wurde. Und derjenige kommt oder der Organismus kommt aber aus diesem Zustand nicht mehr raus, auch obwohl das Ereignis eben schon vorbei ist. Das heißt, wir haben dann einen Erwachsenen, der normal scheinbar weiter funktioniert, der aber in sich ein rasendes System hat. Und das ist aber für den vielleicht gar nicht so bewusst spürbar. Der merkt aber, dass es sich psychisch auswirkt. Zum Beispiel kann es sein, dass er Ängste kriegt, Panikattacken. Es kann auch sein, dass es in Richtung Depression geht, Stimmungsschwankungen, Wutausbrüche. Und es sieht dann so aus, als wäre das was Psychisches. Ist es aber nicht. Das ist quasi was rein Biologisches. Das färbt nur die Psyche. Das ist ein Zustand im Körper. Und um das zu verstehen, muss man sich einfach klar machen, wie unser Organismus aufgebaut ist. Also wir sind eigentlich nur Säugetiere, also zur Erinnerung. Wir sind Säugetiere mit einem höher entwickelten Frontalteil hier im Hirn, also hinter der Stirn, das ist mal weiterentwickelt ein bisschen. Aber der Rest ist im Großen und Ganzen, haben wir mit den Säugetieren gemeint. Das heißt, den Cortex, das limbische System, der Hirnstamm, also das sind verschiedene Hirnschichten, das haben wir mit den Säugetieren gemeint. Und wir reagieren auch so. Ja? Wenn der Organismus in einer lebensbedrohlichen Situation ausgesetzt ist, dann hat er im Prinzip, also die Körper, die reagieren nicht, also es gibt keine riesige Bandbreite, wie man darauf reagiert, sondern es gibt im Prinzip nur Kampf, Flucht und Todstellen. Und das findet in unserem System statt, ob wir das wollen oder nicht, das interessiert keinen, das findet statt. Das heißt, wenn ich einer Situation ausgesetzt bin, wo mein System glaubt, es ist Lebensgefahr, dann ist die erste Reaktion Kampfflucht, wenn das nicht möglich ist, Todstellen. Und das macht der Körper, das macht das autonome Nervensystem. Und an dieser Stelle, wenn das Ereignis rum ist, ist es noch der natürliche Vorgang ist, dass das System wieder da rauskommt. Aber oft ist es halt so, dass das nicht passiert. Und das passiert dann nicht so gut, wenn zu dieser lebensbedrohlichen Situation eben ein Zustand von Ohnmacht kommt. Ja, also wenn gleichzeitig der Organismus in Gefahr ist oder das so erlebt und gleichzeitig es keine Handlungsmöglichkeit gibt. Das ist der Cocktail für Traumafolgesymptome. Weil dann geht das System in die tiefstmögliche Abschaltung. Ja, das schaltet sich dann einfach tot, das Todstarreflex. Und das ist für unsere Organismen einfach problematisch. Ja, also das ist quasi ein Kreis, ein Schaltkreis, der aus der Reptilienzeit stammt. Das machen die Reptilien, die haben also nicht diese komplexeren Kampfflucht und Möglichkeit, um auf eine Situation zu reagieren, sondern die schalten sich einfach ab. Und wir haben diesen Hirnteil und das passiert bei uns. Ja, und an der Stelle kann es dann zu allen möglichen Folgesymptomen dann kommen. Wenn ich dann nicht mehr rauskomme. Der natürliche Vorgang, um da wieder rauszukommen, ist, dass normalerweise Tiere, wenn die so einer Situation ausgesetzt sind, dass die diese hohe Ladung, diese hohe Aktivierung über den Körper wieder entladen. Also es kann sein zum Beispiel, dass wenn man eine Gazelle sieht, die gefangen wurde und der Löwe rennt dann weg und die überlebt es, dass sie sich dann freischüttelt. Ja, also die release diesen hohen Stress, diesen hohen Aktivierungsgrad über, zum Beispiel über Schütteln, geht es aus dem System raus. Und bei uns passiert das eben nicht so. Wir können das mit unserem Frontalkortex einmal unterdrücken und es ist auch nicht gesellschaftlich so üblich, so mal eben jetzt in der Öffentlichkeit sich mal freizuzittern. Also ich habe das einmal gemacht, als ich in CT lag, danach in der Cafeteria ging es los. Und also die haben mich da zittern lassen, war okay, aber wenn es jetzt so in der Öffentlichkeit wirklich passiert, weiß ich nicht, wie da reagiert wird. Aber das ist der Mechanismus, der einfach genetisch mitgeliefert ist, damit wir das wieder loswerden. So. Im Prinzip, das ist jetzt die Erklärung für Schocktrauma. Worunter wir aber eigentlich leiden, ist das, was man Entwicklungstrauma nennt. Das heißt, wenn es zu ungünstigen Erfahrungen in der Kindheit kommt, während das Gehirn sich noch entfaltet. Da ist quasi biologisch das Gleiche, nur wir haben da das Problem, dass diese lebensbedrohliche Situation eben über längere Zeit passiert und dass das ein Gehirn trifft, was sich in der Entwicklung befindet. Das hat also überhaupt noch keine Bewältigungsstrategien, das hat keine Stabilität. Und das führt dann dazu, dass sich das Gehirn von so einem Menschen ganz anders entwickelt als von einem Menschen, der jetzt in angenehmen oder sicheren Umgebungen aufwächst. Weil das Gehirn, das bildet sich quasi erfahrungsabhängig, ja, und das ist ja auch sinnvoll. Also wenn ein Kind in einer, zum Beispiel in einer gewalttätigen Umgebung aufwächst, dann passt sich das Hirn an und entsteht und wächst auf der Basis einer gewalttätigen Umgebung. Dann habe ich also im Hirn, im Nervensystem komplett diese ersten 3 Jahre verschaltet, physisch verschaltet. Und das kann ich natürlich mit 18 dann nicht einmal abwägen, sondern das Nervensystem macht weiter, obwohl das alles längst vorbei ist, der Film. Und deswegen leben wir quasi im Großen und Ganzen in unserer Kindheit, auch wenn wir es nicht merken. Wenn wir an diesem Punkt sind, als Erwachsene und suchen dann Hilfe und Heilung, dann kann es sein, dass wir gar nicht verstehen, wo das Problem eigentlich ist. Ja, also es ist vielleicht ein diffuser Leidenszustand und es ist einfach nicht greifbar. Vielleicht gibt es irgendwo Ängste oder da Depressionen oder so, aber es ist überhaupt nicht klar, was das eigentlich ist oder woher das kommt. Und dann kann es eben passieren, dass man herumsucht, wo kriege ich Hilfe. Und das sind Menschen, die ums Überleben ringen. Ja, die haben einen erwachsenen Körper, aber das Nervensystem ringt immer noch ums Überleben aus den ersten 1 bis 3 Lebensjahren. Das geht weiter, 24 Stunden am Tag. Das ist aber so nicht zu sehen, wenn man da nicht quasi geschult für ist und auch für denjenigen selber nicht, weil derjenige, der davon betroffen ist, der hat ja gar keinen anderen Kontext. Der kann das gar nicht einsortieren, weil der kennt nichts anderes. Der kennt nichts anderes als Horror oder als Einsamkeit. Um das quasi greifen zu können, brauche ich einen Abstand dafür. Sonst habe ich da gar keine Möglichkeit, es in irgendeine Schublade zu packen. Und an der Stelle ist es eben manchmal ungünstig, wenn man, es kann einfach sein, dass man an der Stelle dann zum Beispiel versucht, mit Meditation das Problem zu lösen. Oder mit Spiritualität. Das ist aber nachzuvollziehen, weil wenn ich traumatisiert bin und quasi das seit der Kindheit ist, dann ist mein Lebenskontext zerstört. Ja, die Ebene, auf der ich existiere, die war vielleicht nie stabil. Und ich muss dann nach einem erweiterten Kontext suchen. Also gucke ich ein paar Etagen höher. Ist auch nicht verkehrt. Ja, das stabilisiert das System, aber das heilt so nicht. Heilen von dem ganzen Wahnsinn, dass die Heilung findet, statt dadurch, dass man in den Körper zurückkommt. Weil Trauma heißt immer, dass ich was spalten muss. Und zwar spalte ich quasi die Erlebnisse, die ich da habe, die Zustände, die spalte ich von oder das Bewusstsein, sage ich mal, oder der Geist, der spaltet sich in Teile, die diese unverarbeiteten Sachen halten, also diese hohe Erregung, und ein Überlebensteil. Und dieser Überlebensteil, mit dem kann ich dann arbeiten. Wenn der dann so langsam wieder in den Körper kommt oder sich auf die Körperwahrnehmung erweitert, dann kann das, was da drunter ist, eben, das kann dann nach und nach da reingenommen werden. Und da wäre an der Stelle, ist es wirklich wichtig, die Informationen zu haben, also dass man das einschätzen kann für einen selber und für auch für Lehrer, glaube ich, dass es wichtig ist, für einen selber erstmal, dass man überhaupt weiß, was ist überhaupt das Problem. Und man kann es relativ einfach feststellen. Also wenn in meinem Leben es dauernd um einen Überlebenskampf geht, wenn ich dauernd am Ackern bin, ja, wenn da keine Ruhe ist, dann ist es einfach ein Indiz dafür, dass da ein frühkindlicher Überlebenskampf am Werk ist. Wenn ich eine Grundsicherheit habe und es geht mehr um Emotionen, bestimmte Emotionen, die ich nicht möchte, die zu integrieren, dann bin ich noch sozusagen nervenphysiologisch schon eine Schicht höher. Ja, das ist dann nicht mehr so das Thema von Trauma. So, jetzt habe ich einen Blackout. Schön. Das ist übrigens auch so eins der Symptome. Ja. Unter Lebensgefahr wird sozusagen der Cortex, also der bewusste Teil hier oben, der wird einfach abgeschaltet oder runtergedimmt, weil der nicht gebraucht wird. Kann man ganz einfach an Reflexen sehen. Ja. Also wenn ich eine heiße Handplatte anfasse, dann zieht die Hand weg. Das mache ich aber nicht hier mit diesem oberen Teil, sondern da überschreibt der Hirnstamm mal eben hier die Kontrolle. Die Hand wird weggezogen. Und dann ist der Cortex wieder da und dann sage ich, ich habe die Hand weggezogen. Ja, das war ich aber nicht. Das war der Hirnstamm. Und das ist super, ja. Deswegen kann man überleben. Blöd ist halt, wenn diese Überschreibung passiert in Situationen, die gar nicht dazu passen. Ja, also wenn ich zum Beispiel Angst vor irgendwas habe, vor einer Spinne, und ich sehe die und dann quasi springt das System an und überschreibt meine Wahrnehmung von heute mit irgendwelchen Angstszenarien. Und es geht einfach darum, an dieser Stelle sozusagen das wieder kohärent zu machen. Und das heißt nichts weiter, als dem ganzen System zu helfen, hier jetzt im Körper anzukommen. Wenn ich als Lehrer jemanden vor mir habe und ich spüre, dass der sich in einem Überlebenskampf befindet, und zwar ist das nicht sozusagen nicht der Cortex, sondern das sind einfach die tieferen Schichten, dann ist es wichtig, meiner Meinung nach, also wenn es wirklich diese Ebene trifft, dass man erstmal eine Basis an Stabilität schafft, bevor man überhaupt irgendwas irgendwie arbeitet. Ja, also das ist ja, man kann sich vorstellen, das ist wie, da ist ein Kind, was schreit, ja, was verzweifelt ist. Das glaubt, dass das Leben in Gefahr ist. Ich muss erst diesem Kind helfen, sich zu beruhigen und Gefühl von Sicherheit zu etablieren, sonst kann ich mit dem nicht in Austausch kommen. Und der Punkt ist, es kann einfach zu Verhedderungen kommen. Beispiel, jemand wächst auf und hat Ohnmacht erlebt. Und dann wird das sehr tief verschaltet, ja, je früher eben das passiert ist. Derjenige ist sich vielleicht dessen gar nicht bewusst. Und Ohnmacht bedeutet, es gibt keine Selbstwirksamkeit. Das Gefühl, sein Leben gestalten zu können, ist nicht vorhanden oder fast nicht vorhanden. Das sind Menschen, die fühlen sich quasi dem Leben völlig ausgeliefert. Die haben keine Idee von, dass sie eine Macht auch haben, dass sie auch Dinge ändern können, dass sie regulieren können, ja, das möchte ich nicht. Die schwimmen wie in so einem reißenden Gebirgsbach da weg. Wenn die jetzt quasi was lesen über Nichtanhaftung, Passivität oder darin sein, dann matcht das auf eine Art, die aber eigentlich nicht so günstig ist. Und an der Stelle ist es gut aufzupassen, weil das ist ein Trick, um dieses Muster zu zementieren. Das nimmt der einfach der Verstand, weil es scheinbar eine Resonanz gibt und damit zementiert derjenige sich aber seine Ohnmacht, ja, und rechtfertigt das. Also das sozusagen, das führt innerlich zu einem, auch zu einer Art, auf eine Art auch Beruhigung, weil da was kommt, es fühlt sich an, als würde was ganz, ja. Aber das tut demjenigen nicht gut. So ein Beispiel. Seid alle noch da? Ja, ist zu sehen. Ein anderes Beispiel ist, wenn man das Szenario aus den ersten Lebensjahren immer wieder reinszeniert, sozusagen im Außen unbewusst. Wenn ich zum Beispiel einsam, also vernachlässigt wurde, und dann erschaffe ich mir als Erwachsener immer wieder dieses Szenario von Einsamkeit. Ich kriege einfach keinen Kontakt, ja, und das machen aber diese tiefen Schichten, ich habe da kaum Kontrolle drüber. Wenn ich jetzt glaube, es hilft, diese Einsamkeit zu fühlen, dann könnte das auch ein Irrtum sein. Weil ich zementiere, oder nicht, in dem Fall nicht zementieren, aber ich erschaffe mir das alles Szenario und lasse mich dann da so reinfallen. Meine Erfahrung ist, das funktioniert so nicht. Das sehe ich immer wieder bei den Leuten, das geht so nicht. Was an der Stelle gebraucht ist, dass jemand Bewusstheit bekommt über die Reinszenierung. Und dass er dann Hilfe bekommt, die zu beenden. Und dann kommen ganz andere Emotionen. Das ist dann kein ohnmächtiges, qualvolles Leiden, sondern dann kommt Lebendigkeit. Ja, und diese ganzen Geschichten hier, diese auseinander zu dividieren, so dass, ja, das war so mein Weg so ein bisschen, bis ich wirklich begriffen habe, worum es jetzt geht, also dass ich quasi, dass da im Kern was nicht verbunden ist. Ja, wir können es auch darauf konzentrieren, dass es im Kern darum geht, wenn wir traumatisiert sind, dass da was nicht verbunden ist. Wir haben die Erfahrung von Nichtverbundensein gemacht. Und zwar die tiefen Nervensystemschichten. Und wenn man dem nicht ausweicht, sondern wirklich sich eingesteht, eigentlich möchte ich einfach diese Verbindung mit Menschen. Ich möchte mich mit einem Nervensystem verbinden. Und wir sind Säugetiere, wir brauchen das. Dann adressiere ich den tiefsten, oder zumindest nach meiner Wahrnehmung im Körper, den tiefsten Leidenskern. Und wie gesagt, wenn das durchschaut ist und bearbeitet ist, dann kommt was zur Ruhe. Und dann ist der Raum frei für mehr, ja, für Sein, für dann ist das Containment da. Also jemand, der traumatisiert ist, der hat letztlich ein zu kleines Containment. Das heißt, der Teil, der Dinge halten kann, der ist unterentwickelt, weil das ja nur eine Abspaltung ist. Ja, wenn ich als Kind alle Emotionen da sein lassen darf, dann wächst mit der Entwicklung mein Containment. Weil es gibt ja kein Problem mit den Emotionen, mit meinem Leben. Ja, aber wenn da Eltern sind, die das nicht wollen, dann muss ich Aggressionen abspalten, meine Bedürfnisse, ja, immer mehr und immer mehr. Und das Containment wird immer kleiner. Weil die Abspaltung, die kann man nachher nicht einfach rückgängig machen. Da kann ich einfach sagen, jetzt darf ich ja. Sondern das wird dann als bedrohlich erlebt. Und je traumatischer das ist, desto kleiner wird diese Insel. Ja, bis man quasi überhaupt keine oder fast keine Emotionen wahrnehmen kann. Und an der Stelle ist es gut zu wissen, Um das Containment zu erweitern, geht es um Sicherheit. Das ist das Stichwort. Die ganze Traumatik dreht sich um Sicherheit. Wenn ich Sicherheit herstelle, wächst das Containment und dann können Sachen mit reingenommen werden. Und Sicherheit entsteht in erster Linie durch eine Verbindung mit einem Menschen. Durch eine sichere Bindung. Das ermöglicht mir, dann habe ich eine externe Regulation, das ermöglicht mir dann, diese Sachen nachzuholen.
Den habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ist es der, ist die, die möglich, die Emotionen, die möglich sind, abzuwehren?
Ja, genau. Also die Frage war, was Containment genau ist. Containment heißt im Prinzip enthalten. Also der Teil in dir, der in der Lage ist, Dinge zuzulassen oder zu erleben, kann man sagen. Ja, also wenn du ein... also wenn ich sage du, dann ist das damit schon gemeint. Ja, also das, was du bewusst, wozu du in der Lage bist, das zu erleben jetzt, das ist dein Containment. Ja, wenn man da jetzt quasi aufs Knöpfchen drücken könnte und könnte jetzt quasi traumatische Erfahrungen aus der Säuglingszeit einfach hochspülen lassen, das würde dich oder würde jeden zerklettern. Ja, also da reicht das Containment dann nicht aus. Das ist damit gemeint. Und das ist der zentrale Punkt, weil das ist ja auch das, worum es hier geht. Also es geht um das Containment und das darin sein. Und Menschen mit schweren Traumatisierungen, die haben nicht genug Containment, um einfach zu sein in dem, was ist. Sondern die brauchen Hilfe, erstmal diese Basis im Nervensystem zu schaffen. Ja, also wenn die das dann haben, dann können die auch alleine sozusagen da an der Stelle weitergehen.
Kann man nicht sagen Spielraum oder sowas?
Ja, also Spielraum kann man auch sagen, klingt besser.
Ja. In der psychischen Spielraum. Mhm.
Ja. Das, was man erleben kann. Und das ist auch nicht nur das Negative übrigens. Also jemand, der traumatisiert ist, der hat auch zu wenig Containment ins Positive rein. Der hält es nicht aus, vielleicht verliebt zu sein oder sich zu freuen. Das schafft das System nicht. Das ist einfach wirklich verengt auf allen Ebenen. Ja, und ich hoffe einfach, dass wir alle auch so ein bisschen quasi das Wissen darüber sich, dass wir das alle mehr so präsent haben. Ja? Also ist da jemand im Shutdown, dann muss ich dem erst helfen, irgendwie in den Körper zu kommen. Also das
Was ist Shutdown?
Ach so, sorry, also diese Notabschaltung. Ja? Also das Kollabieren in die, wie heißt
es?
Ich suche mal ein anderes Wort. Unterwerfen. Ja, also wenn du einem ohnmächtigen Gegner ausgeliefert bist, kannst du aber nicht weg, dann schaltet das System in die Unterwerfung als letzte Möglichkeit, die Situation zu lösen. Ja, also das ist quasi die tiefste Hirnebene, das ist der älteste Schaltkreis. Ja, also quasi jemand, der da ist, der braucht einen ganz anderen Umgang als jemand, der zum Beispiel im Kampf-Flucht-Modus ist, im limbischen System, oder jemand, der wirklich, wo beides nicht da ist, der in seinem System Sicherheit hat und wirklich in den Austausch kommt. Das sind drei Ebenen, die völlig andere, einen völlig anderen Austausch brauchen. Vielleicht noch ein Aspekt. Wenn man traumatisiert ist, dann hat man kein Zeitgefühl mehr. Weil in einem lebensbedrohlichen Moment macht Zeit keinen Sinn. Das heißt, wenn da ein Bär ist, dann muss ich aber rennen. Also da geht es nicht darum, was ich morgen vorhabe oder was gestern war, sondern da muss ich einfach aus der Gefahr wegkommen. Und was da passiert ist, dass einfach auch wirklich der Teil im Hirn abgeschaltet wird oder stark runtergedimmt wird, der für das Zeitempfinden zuständig ist, für das Zeitkontinuum. Und das ist eine typische Geschichte von Menschen, die eben traumatisiert sind, die da nicht mehr rauskommen, die haben kein oder kaum ein Gefühl für Zeit. Ja, das ist wie als ob die dauernd hier sind, die haben Schwierigkeiten, quasi vor- und zurückzugehen oder sich was vorzustellen für die Zukunft. Und da ist es auch wieder leicht zu verwechseln mit Hier-Jetzt-Sein. Ja, da matcht auch wieder was aber so nicht zusammengehört. Und das Ulkige ist jetzt, damit so jemand wirklich hier jetzt ankommt, muss ich erst dem helfen, dass der sein Zeitkontinuum wieder in Gang bringt. Ja, also ich muss demjenigen helfen, wieder ein Gefühl für die Zeit zu bekommen, damit er überhaupt hier jetzt in Sicherheit wieder sein und erfahren kann. Sonst ist er zwar hier jetzt, aber auf eine unbewusste Art. Der ist zwar wach, aber es ist unbewusst. Der ist sich nicht bewusst, dass er jetzt hier in der Schockstarre festhängt. Ja. Gut. Ich glaube, das reicht jetzt hier.
Ich fand es sehr hilfreich, wenn du darüber gesprochen hast, wie du deine Flugangst, wie du damit umgegangen bist und die losgeworden bist.
Ah, ja. Also, Flugangst. Also ich so als Consultant muss man halt öfters fliegen, ist blöd. Ich fliege eigentlich auch gerne. Blöd ist halt nur, dass mein Autonomes-Nervensystem das anders gesehen hat. Oder? Also ich steige in den Flieger rein und mein System dreht einfach durch, ja, bis es wirklich, dass wirklich ich die kortikalen Funktionen nicht mehr so da sind. Ja, also im Prinzip Todesangst. Und ich habe das halt in der guten alten Satsang-Manier versucht zu lösen. Ich habe versucht, darin zu sein und das zu fühlen. Auch bei Interkontinentalflügen habe ich das versucht. Und also ich kann halt sagen, bei mir hat es nicht funktioniert, ich habe es nicht geschafft. Und mit dem Wissen über Trauma ist mir das dann auch klar geworden. Und ich habe dann einfach das gemacht, was ich sozusagen, womit ich dann auch arbeite, weil ich das verstanden habe. Ja, ich kann nicht wenn das Nervensystem in einem Notfallzustand ist, ja, und glaubt, es ist akute Lebensgefahr, kann ich nicht da rein mich sinken lassen. Das geht für die meisten nicht. Also vielleicht geht es in einem Einzelfall, wie gesagt, ich habe es nicht geschafft. Und ich habe dann einfach, mir wurde dann einfach klar, was zu tun ist. Ja. Also das, was da passiert, ist ja, dass quasi der Hirnstamm mit alten Aktivierungen reagiert, die überhaupt nichts mit dem Flug zu tun haben. Also wenn ich in den Flieger steige, dann stürze ich ja noch nicht ab. Es passt überhaupt nicht zusammen. Da stimmt was nicht. Ja, da ist was nicht kohärent. Und das heißt, das sind Gehirnschichten nicht kohärent. Und dann habe ich dafür gesorgt, mich gezwungen, dass quasi dass der Kortex einfach nicht offline geht. Weil dadurch wird es dann überschrieben. Das wird nicht überschrieben, wenn ich sozusagen, also wenn diese Aktivierung stattfindet, ich gehe in den Flieger, habe Todesangst und ich mache das immer wieder. Da ändert sich nichts, weil es kommt keine neue Verschaltung in das Nervensystem. Das kann ich noch 10 Jahre machen. Ja. Aber wenn ich es schaffe, dass der Kortex online bleibt, dann erreicht sozusagen das Nervensystem eine neue Information aus dem jetzigen Flug, nämlich dass der jetzt sicher ist, dass es gerade nicht abstürzt. Das kommt dann ins System rein, aber dazu muss der Kortex online bleiben. Also was habe ich gemacht? Ich habe Akten gewühlt und Termine mitten im Start, Blätter gewälzt und nachgedacht und gegrübelt und vor allem habe ich über Termine in der Zukunft nachgedacht, ja, damit das Zeitkontinuum da bleibt. So, also ich habe wie so ein wahnsinniger Manager mich da beschäftigt. Und cool, ja, in dem Moment, wo ich da so drin war, war das nicht spürbar, weil der Kortex nicht weg war, weil das quasi, also das nennt man Bottom-up-High-Checking, weil die tieferen Schichten nicht die höheren überschreiten konnten. So, und das habe ich den ganzen Flug gemacht und mich beschäftigt und dann habe ich mal aufgehört und sofort kam das wieder, ja, sofort kam die Angst wieder. Und ich habe dieser Tendenz einfach immer mehr entgegengewirkt. So lange, bis es wirklich angekommen ist, dass der Flieger, der stürzt jetzt gerade halt nicht ab. Der stürzt jetzt nicht ab. Also wozu den Wahnsinn da im System haben? Das ist halt irgendwann, ist es halt eingesunken und damit war das im Großen und Ganzen erledigt. Also es ist wahrscheinlich nicht ganz weg. Ich bin jetzt schon länger nicht mehr geflogen, aber diese wirkliche Todesangst, wo ich einfach nicht mehr auch richtig handeln konnte, das ist so nicht mehr da.
Gibt es einen Unterschied zu Mikrofon? Gibt es einen Unterschied zu dem, was man dann bisher bezeichnet hat mit sich ablenken oder ausweichen? Ist es das Gleiche, was du getan hast, oder gibt es einen Unterschied?
Gute Frage. Es gibt wahrscheinlich einen Unterschied, weil ich mit dem Ablenken ja ganz weg will. Also ich will ja quasi auch von mir weg. Also das ist wie so eine, da versuche ich quasi mich wirklich zu aus, also nicht auszulöschen, aber mich weg, also einfach rauszugehen, ja. Und wenn ich aber wirklich mich beschäftige und dann immer mehr in die Situation dann auch dabei bin, ja, also das, ich habe das ja mit Achtsamkeit gemacht. Also sozusagen, ich habe, während ich mich beschäftigt habe, habe ich gleichzeitig den Körper wahrgenommen und habe gemerkt, wie der sich entspannt. Ich nehme an, da ist ein Unterschied.
Von dem, wie du es erzählst, nehme ich einen klaren Unterschied mal an. Das eine ist eine Ausrichtung und das andere ist, wie du sagst, ist weg.
Ja.
Eine ganz klare Absicht und das Bewusstsein drin, das ist ein Riesenunterschied.
Ja, also ich wollte bei mir bleiben, ja. Einfach. Und das ist wahrscheinlich der dritte. Ja, und immer wenn ihr das Gefühl habt, ihr bewegt euch in Richtung Erstarrung, das ist gut, wirklich den Körper zu bewegen. Also das ist was, was man immer machen kann. Den Körper bewegen, sich drücken. Ja. Das verändert was. Also wenn ich das immer mache, und das und quasi in Situationen, wo Aktivierung stattfindet, wenn ich den Körper bewege, dann bewege ich mich, dann helfe ich dem Nervensystem, aus der Erstarrung rauszukommen. So jetzt, also ich merke zum Beispiel, dass das mit dem Stresspegel schon auf einmal weg runter ist, das ganze Stück wieder.
Ich habe da diese Frage beim Körperarbeit gemacht und auch die Erfahrung gemacht habe, dass Menschen, die zum Beispiel bei Unfällen oder so, ja, und die da auch nicht die Möglichkeit gehabt haben, also diese Gefühle, diese Emotionen in dem Moment auszudrücken, weil sie ja untergespitzt wurden oder weil sie beteiligt wurden oder so weiter. Und ich habe da die Erfahrung gemacht, dass durch die Berührung, ja, dass das plötzlich wieder da war, wie den Moment, ja, und dass ich von alleine dann irgendwie das Schütteln oder das Weinen, Erbrechen, dass das plötzlich da war. Ja. Und wo eben ein Beispiel war so, dass diese Person hat eben speziell immer Schmerzen gehabt, wie grippig, also jeden Tag grippiger. Und plötzlich wieder sich da alles bewegt und gerüttelt und gebrochen und alles, das war auf einmal weg, ja. Ich bin jetzt keine Traumatherapeutin, aber nur mal zu fragen, ob das nicht auch so ist, dass das, wenn das wirklich der Moment ist, wo das geheilt werden soll, ob sich das dann nicht auch irgendwo von alleine, wenn das erkannt wird von demjenigen, der den berührt, ja, im tieferen Sinne, ob sich das dann nicht auch so löst.
Also das ist genau quasi das, wie Heilung funktioniert, so wie du es beschrieben hast. Das ist exakt das, weil im Prinzip die Systeme, die wollen sich ja die wollen sich ja heilen, ja, also der Organismus möchte sich heilen, und der, was der quasi macht in einer traumatischen Situation, der verschiebt die Heilung auf später, auf einen sicheren Augenblick. Also der kann es jetzt nicht verarbeiten, und er verschiebt das, was er eben weggespalten hat, die ganzen Zustände, ja, auf später. Und zwar auf später heißt auf ein sicheres Setting. Und was für das autonome Nervensystem Sicherheit bietet, das ist eben genau das. Das ist Berührung, das ist Blickkontakt, das ist eine sichere Bindung, quasi eine Beziehung, die regelmäßig einmal die Woche zum Beispiel stattfindet über längere Zeit. Und wenn das quasi ankommt in dem System, wenn die Sicherheit, wenn die tieferen Schichten, wenn das da hinkommt, dass sie das checken langsam, dann passiert genau das. Dann kommt das hoch, was nicht integriert ist, und dann heilt es. Und der Punkt ist dabei, dass man da eben vorsichtig vorgehen muss, weil es kann sein, dass zu viel auf einmal hochkommt. Und da muss man quasi ganz, ganz vorsichtig vorgehen und immer nur das macht es zwar von alleine, aber es kann also auch sein, dass es einfach zu viel wird und das System dann wieder überflutet und überfordert und dass es sich dann wieder abspalten muss. Aber vom Prinzip ist das genau das. Ja. Das ist genau das. Ja. Und eben zum Beispiel bei einem Unfall kann man das gut machen. Problematisch wird es dann eben, wenn Berührung und Trauma zusammen passiert sind. Dann haben wir eben, das ist genau das, dass die größte Probleme ist, haben Menschen, wo eben die Traumatisierung bei den Hauptressourcen stattgefunden hat. Ja, also wenn ich als Kind von den primären Bezugspersonen Angst ausgelöst bekomme, dann wird die Hauptressource vergiftet mit Angst. So, das heißt später, immer wenn ich Kontakt will oder Beziehung, reagiert das Kiefer-System mit Angst. So, wie soll ich dem jetzt helfen? Weil in der Therapie muss derjenige ja sich der Beziehung aussetzen, aber die Beziehung ist genau das, wovor der Angst hat. Genauso wie Berührung. Berührung ist die super Ressource, ja, was sofort normalerweise sofort jedes Nervensystem runterfährt. Bei Missbrauch berühre ich den und der dreht mir durch. Ja, das heißt, da ist eben auch das vergiftet. Und das macht dann die Sache halt einfach komplizierter. Da muss man eben dann über andere Kanäle oder eben sehr vorsichtig vorgehen. Ja. Aber das ist im Prinzip die Grundaussage. Wenn der Körper begriffen hat, dass es sicher ist, dann holt er die Heilung nach.
Ich wollte erstmal ein ganz allgemeines Feedback dir geben, dass ich das fand, dass du es wunderbar zusammengefasst hast, also nicht zu sehr auf irgendwelche Detailebenen und allgemein verständlich. Und ich habe so wahrgenommen, dass im Prinzip in der Zusammenfassung zwei Botschaften drin sind. Der erste, dass es uns allen ganz gut tun würde, so die prinzipiellen Mechanismen mal zu verstehen. Und das zweite eben in dem sogenannten Setting, in dem es um Spiritualität geht, auf Verwechslungen aufzumerken. Und unterstreiche ich beides total, auch aus meinem eigenen Erfahrungskontext raus. Lustiges Beispiel zu Nummer 1. Es gibt gewisse Persönlichkeiten, die man auch im Fernsehen sehen kann, wo dann irgendwelche Reporter sagen, die seien ja so entspannt. Und der gesunde Menschenverstand sagt, wir haben nur durch Mentaltraining sich total eingefroren. Und dann sagen die Reporter, Sportreporter, der ist ja so entspannt. Und du siehst genau, der Mann ist, ich glaube, jetzt weiß ich, wissen schon, von dem Schlechter, ich weiß nicht. Und so, das ist erschreckend, ja, dass also der Unterschied zwischen jemand ist stark gefasst zu er ist entspannt, dass dieser Unterschied offensichtlich nicht mehr zum allgemeinen Konsens gehört. Also Unterstreichung von Nummer 1. Und von Nummer 2, das soll aber nicht als Werbeaktion ausarten von Kerstin und meiner Arbeit, ist auch diese Leichtfertigkeit, die im spirituellen Rahmen gemacht wird, da kann ich gleich zweimal unterstreichen. Meditation ist immer gut oder so.
Was?
Es gibt so Leute, die solche allgemeine Meditation, und dann kommen zu uns Leute, die völlig verschwult sind in allen Energiesystemen, weil die sich gnadenlos zum Beispiel in ihr dramatisches Material mit Meditation gefahren haben? Oder dieses sei doch einfach damit oder so? Und deswegen finde ich so Warnungen find ich gut.
Ja, also es wäre wahrscheinlich gut, wenn es zu, einfach zu allgemein wissen würde. Ich meine, wir lernen so viel Scheiß, ne? So viel Müll. Das ist ja alles so was unter uns rumstellen. Aber das wäre was, was sie, ja, das würde uns allen weiterhelfen. Also wenn wir eine traumabewusste Gesellschaft werden würden, ja, und wenn wir sehen, jemand ist im Shutdown, also in der Erstarrung, dass man dem dann genauso hilft, jemand, der da lebt und sich das Bein gebrochen hat. Ja. Aber das Bild ist, also man sieht es halt nicht so direkt. Ja, da, man sieht, bei einem Beinbruch ist es halt offensichtlich.
Und da möchte ich dann auch ergänzen, selbst wenn es dann andere Modelle und andere Verfahren gibt, mit Traumata umzugehen, allein der Konsens ist so groß und den quasi auf dem DIN A4-Blatt oder so zusammengefasst, das wird schon unwahrscheinlich helfen. Und als zweites Feedback, quasi nur als Ergänzung, wenn es dir recht ist, auch diese Geschichte mit der Erstarrung, das war auch mal so für ein paar Wochen mein Thema. Ich komme mehr so aus der energetischen Sicht, also das heißt, das, was das Nervensystem beeinflusst, wird umgekehrt die feineren Schichten, die aus dem Nervensystem ausgehen. Aber das ist schon wieder eigentlich Detail. Und das ist auch diese Geschichte, die ich wahrnehme, wenn Leute sagen, ich fühle mich angezogen von sogenannten spirituellen tieferen Leuten und erkenne dann, ich möchte gerne festmachen, woran erkenne ich das? Und oft ist dann so diese Analogie, die sich schnell bildet, ja, die sind so schön ruhig. Und dann kann ich auch bei sehr, sehr vielen Leuten feststellen, es wird nachgemacht. Kann ich dann eine Formulierung anpassen, das ist ja auch einfach erstmal okay. Aber es ist eine Einbildung. Und wenn dann die Einladung kommt, schau doch mal wirklich, ob da ein Bedürfnis ist. Und das, wenn es dir recht ist, mache ich das gerade mal spielerisch. Kann nämlich jeder sofort machen, wie er gesagt hat, mit einer bewegten, offenen Aufmerksamkeit in den Körper gehen, kurz eine Ehrlichkeit einschalten. Ist da in Wirklichkeit ganz einfach im Muskelsystem und festhalten und kurz, wenn das so ist, kurz erlauben, das loszulassen. Dann passiert nämlich nicht, würde ich sagen, bei der Hälfte, eine tiefe Entspannung. Also dieses hier. Zum Beispiel hier jetzt in dem System. Das heißt also auch, das wage ich fast zu verallgemeinern in vielen Kreisen, die sich Meditation bemühen oder so. Ja, Unterschied zwischen meditativer Zustand und festgehaltener Zustand, nicht nur im muskulären System, sondern auch in den feinen Energieschichten, wird nicht so richtig erkannt. Und die Leute, die dann ab und zu das Bedürfnis haben, sich mal so, ja, der ist nicht ruhig und so Sachen passieren dann. Das ist Verwechslung, nehme ich da mal. Deswegen also groß unterstreichen von meiner Seite.
Danke.
Du hast es aus. Wegen dem Knacks dann rübergehen.
Also ein dickes, fettes Danke. Spricht mir aus der Seele und lieber Seto, vielen, vielen Dank, dieses Thema in diese Räume, also in diesen Setting mit hineinzubringen. Weil ich finde, das Schlimmste, was einem Menschen auf der Suche begegnen kann, ist ein Gegenüber mit nicht wirklichem, authentischem Mitgefühl. Das heißt, wenn mein Gegenüber nicht wirklich in seinen Nöten wahrgenommen wird, sondern letztendlich doch wieder eine Kassette abgespult wird, auch wenn da Lehre draufsteht.
Ja.
Und daher bin ich richtig, also ich bin deshalb extra gekommen. Ich habe eine ganz schöne Sache sausen lassen, wo ich eigentlich unbedingt hin wollte, weil ich da jedes Jahr hingehe. Also das Camp Together Song Festival musste dieses Jahr auf mich verzichten, weil dieses Thema jetzt mit hier ist. Und das ist mir so, so wichtig. Und deshalb danke und dickes Danke. Und ich glaube auch, dass das den Menschen nicht wirklich da abzuholen, wo er oder sie gerade ist, ist einfach auch Vergangenheit. Also sich einfach nur noch auf irgendeinem in einen Raum zurückzugehen, der mit dieser Dimension nicht genug Kontakt hat, ist, glaube ich, das war eine wichtige Phase, auch in, also sich wirklich mit der Non-Dualität ganz tief zu beschäftigen und diesen Raum zu erforschen. Ich glaube, das war eine ganz, ganz wichtige Zeit und es sollte für mein Empfinden auch wirklich ein Background bleiben. Also Leerheit ist einfach die Quelle. Aber ich sehe halt so viele traumatisierte Menschen und denen ist es gar nicht möglich, an diese Quelle jetzt schon zu kommen. Und dann brauchst du erstmal, war das die Trümmerfrau nach dem Krieg, ne? Es müssen erstmal wirklich Traumatisierungstrümmer, also es ist jetzt die dritte Generation nach zwei Weltkriegen, wir haben einfach erstmal noch Trümmerarbeit. Also direkt in der Psyche. Und deshalb finde ich es ganz, ganz schön, wenn auch die spirituellen Lehrer diesen Aspekt immer mehr mit hineinbekommen und einfach auch geschult sind, das mitzubekommen. Also, dickes Danke.
Ja, ich sage auch mal Danke. Ganz wichtiges Thema, finde ich. Mir stellt sich so die Frage, wie viel Prozent der Menschen eigentlich nicht traumatisiert sind. So, ich glaube eigentlich, dass das ganz, ganz wenige sind. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du da was zu sagen. So. Und auch wie du es gerade gesagt hast, Elnis, wir haben ja wirklich die Kriege hinter uns. Wir sind Kinder, die von, kann man sagen, traumatisierten Eltern, die wiederum von traumatisierten Eltern großgezogen wurden. Und das trägt sich ja durch die Generationen auch weiter, das wissen wir ja. Ne? Und genau, deswegen jetzt wirklich eine Frage, so wie ist das, kannst du was zu sagen? Was denkst du, wie viel nicht traumatisierte Menschen gibt es denn?
Also ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt jemals einem begegnet bin, der nicht traumatisiert ist. Weil, also gerade Deutschland, also wir sind im Prinzip eine komplett bindungstraumatisierte Gesellschaft. Das ist das, was hier normal ist. Ja, das, wir merken das gar nicht. Also das, was wir als normal hier bezeichnen, das sind alles, also fast alles Kompensationsvorgänge an der Peripherie. Die gesamte Gesellschaft, wenn wir so in die Gesellschaft gucken, was da ist, was wir machen, das sind fast alles Kompensationsvorgänge, alles, egal was ist. Also kann sich jeder auch fragen, was ich so den ganzen Tag mache. Naja. Da ist der Druck von innen und das versuche zu balancen. Ja, von daher glaube ich, dass das hier quasi alle betrifft und selbst wenn jemand in quasi normalen Verhältnissen aufwächst, der hat ja Kontakt zu den, zum Schulsystem dann und
zum Zeitgeist. Ja, wirklich.
Ja. Was interessant ist, ist in Asien mal zu gucken. Also ich war zum Beispiel auf den Philippinen oder so. Da sieht es so aus, als wäre das nicht so. Zumindest für mich sah das so aus, als ob das dann nicht so der im Vordergrund ist, die haben andere Themen. Ja. Also, ja.
Die Frage ist dann ja auch, also mir kam das schon manchmal so, ne? Also ich sehe mich auch als traumatisierten Menschen so und es gibt dann immer mal so Situationen, wo so ein Anklang da ist von, jetzt ist da irgendwie Energie frei geworden oder jetzt ist da was irgendwie ein Stück weit gelöst oder so. Und dann stellt sich mir sofort die Frage, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt mit, oder was würde ich denn machen, wenn ich so diese Energie zur Verfügung hätte? So, ne? Also da ist, fehlt auch für mich jetzt so eine, ja, wie so eine Art Vision oder Orientierung.
Das, was du beschreibst, ist ganz typisch. Weil das wäre jetzt ungefähr so, wie ich stelle dir vor, jemand wächst im Krieg auf und jetzt wird er einfach über Atlantik geflogen und landet in einem friedlichen Land. Der hat ein Problem, weil der hat keinen Bezug dazu und der weiß nicht, was er machen soll. Der gesamte Bezugsrahmen passt da nicht mehr. Und das ist einfach ein typischer Übergang, wenn quasi die, wenn der Überlebensmovie langsam zur Ruhe kommt, dann ist da erstmal nichts. Kann auch nicht sein, weil im Nervensystem da ja gar nichts angelegt wurde. Weil wenn du als Kind quasi dauernd diesem Setting oder dieser Konstellation ausgesetzt warst, die eben einfach nicht gut war, und dann wird dem System plötzlich klar, das wird gar nicht mehr gebraucht, dann musst du quasi erst neue Erfahrungen machen. Und quasi mit neuen Erfahrungen kriegst du dann einen neuen Boden. Und das ist aber, ja, das ist Neuland dann. Da holt man quasi das nach, was man als Kind an sich hätte machen können sollen, ne? Also anfangen mit anderen zu spielen und so. Und dieses, aber wie gesagt, in einem regulierten Nervensystem. Also einfach weitergehen.
Ja, und schwierig auch, denke ich, umgeben von anderen Menschen, die da drin sind und ja auch den Raum halten mit ihrer Traumatisierung. So, ne? Und dann, man bricht dann ja vielleicht auch ganz aus den regulär gängigen und akzeptierten Verhaltensmustern, wenn man ja wirklich in diese Freiheit kommt. Also so ist jetzt eine Vermutung oder eine Vorstellung, nicht wahr?
Ja, weil was wir ja machen, ist, wir stellen quasi erstmal immer, also wie gesagt, wir reinszenieren die Konstellation aus der Kindheit, quasi die Beziehungskonstellation aus der Kindheit, die reinstallieren wir quasi rund um die Uhr. Und wenn du da rauswächst, dann kommen andere Figuren ins Spiel. Und vielleicht wachsen die anderen mit raus, weil die haben den Gegenpol auf der anderen Seite. Es ist nicht nur, dass du nur traumatisiert bist, sondern es ist genau der andere Pol auf der anderen Seite. Also die Möglichkeit ist, gemeinsam zu wachsen. Also es muss nicht zur Trennung führen. Aber in jedem Fall werden die Figuren, die erscheinen, sich dann anders darstellen. Und das ist wie so ein, du musst quasi durch deine eigene Inszenierung durchgehen, solange bis eben was Neues sichtbar ist. Weil dadurch neue Erfahrungen ins System kommen.
Danke.
Aber also das, genau das fällt mir. Ja, ich merke, ich bin schon wieder auf der Flucht. Auf der Impuls vorhin zu früher zu gehen, merke ich jetzt, dass das so eine Wegbewegung ist. In der Hoffnung, genau. So, nun bin ich aber in diesem Angstmodus. Also,
oh. Ja, und da wäre jetzt zum Beispiel die Frage, was dir hier jetzt Sicherheit vermitteln würde. Was könntest du hier im Raum mit uns, mit dem Raum machen, damit du dich sicher fühlst? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und an der Stelle sozusagen gibt es so eine Selbstbetäubung, weil du das ja gar nicht kennst, du konntest das nicht erleben.
Ja.
Und deswegen lade ich dich jetzt ein, jetzt hier für dich für Sicherheit zu sorgen. Ja, egal, ob das hier in das Setting passt oder nicht. Das kann sein, dass du da dich da hinten hinsetzt. Es kann sein, dass du jemanden die Hand hältst. Es kann sein, dass du eine Decke nimmst oder die Augen zumachst oder Musik hörst. Völlig egal. Aber wenn du das machst, dann passiert was Neues. Ob es funktioniert, ob es eine Veränderung bringt. Und wenn es keine Veränderung bringt, dann forsche weiter, solange bis du was gefunden hast. Und wie gesagt, das, was das Nervensystem eigentlich braucht, ist Kontakt, physischer Kontakt, das ist was hilft, ja, physischer Kontakt, Blickkontakt. Und es kann sein, dass es jetzt hier keine vollständige Lösung gibt. Aber dass du das.
Ich glaube, es aufzuhalten, wirklich. Ich kann das nicht mehr. Das läuft seit Jahren. Ich
kann
es nicht mehr. Das ist Ohnmacht.
Ja, ja.
Was auch immer. Aber ja. Irgendwas.
Ja, ja. Und diese Ohnmacht, die hat aber ja gar nichts mit jetzt zu tun.
Wenn ich jemanden umbringen will, gerne. Wirklich. Irgendwas.
Ja, ja. Und ich lade dich ein, nach hier zu kommen. Und hier kannst du für dich sorgen. Es ist ein bisschen Forschungsarbeit. Ja, diese Ohnmacht ist ein Echo in deinem Nervensystem. Und du kannst gucken, was dir jetzt heute hilft.
Also ich kann dir gerade sagen, was ich mir wünsche, dass mich jemand verprügelt.
Also ja, das ist jetzt eine alte Geschichte, weil damit erschaffst du das alte Szenario und es gibt dir eine scheinbare Stabilität und Release. Aber das ist ja nicht das, was hilft. Sondern was hilft... Was hilft ist, wie gesagt, das hatte ich dir ja gesagt, und forsch ein bisschen rum.
Alles sind für dich da. Ja, aber das ist ja exakt das, wenn Menschen gerade eben Angst machen.
Ja, ja. Genau.
Selbst wenn ich, zum Beispiel vorhin habe ich Rama umarmt, das war auch schön, nur dann fragt er mich, wie war es, und dann.
Ich verstehe das. Ne, weil das sozusagen das, was das System eigentlich braucht, ist sozusagen mit Angst gekoppelt. Und da geht es darum, wirklich vorsichtig vorzugehen, in der Dosierung, die du verkraftest. Ja. Also vielleicht so wie jetzt, ja. Und nicht versuchen, diese Ohnmacht zu fühlen oder die Erstarrung zu fühlen. Bitte nicht. Sondern da geht es darum, zu handeln. Ja. Vielleicht ist es besser, einfach mit jemandem, den du kennst, einfach vielleicht mal für einen Moment rauszugehen, damit du dich beruhigen kannst. Doch, das würde ich dir vorschlagen, ne? Weil das hier, das ist ja sehr aktivierend hier und das ist auch im Prinzip kein sicherer Rahmen. Ja, das ist einfach nicht der Ort, das zu bearbeiten. Du brauchst einen sicheren Rahmen dafür. Und hier geht es darum, dich einfach zu schützen.
Ich weiß aber nicht, wie der aussieht.
Ja, das kann man ja im Detail dann besprechen. Ja, und tja, das sind die Tränen, die da festgehalten wurden. Aber im Prinzip zeigt es jetzt schon, dass quasi auf eine Art eine bestimmte Dosis an Sicherheit in das System gekommen ist. Und jetzt könnt ihr gucken, was das mit euch macht. Ja. Es wird genau das bei euch antriggern, was da nicht bearbeitet ist. Bei mir auch.
Ich kann das bestätigen mit dieser Sicherheit, wie wichtig das ist. Mein System war auch so ausgelegt auf Flucht oder beziehungsweise Vermeidung und sich verstecken. Und ich bin Begegnungen eher ausgewichen, weil Begegnung war bedrohlich für mich. Und in meiner Therapie, das ist eine Hakomi-Therapie, das ist eine ganz sanfte Therapieform, die körperlich arbeitet, ich habe mir eine Höhle bauen dürfen und habe mich darin versteckt. Und mein Therapeut, den ich auch als bedrohlich angesehen habe, der durfte mich nicht anschauen, ja. Und das Schlimmste war für mich, nicht zu wissen, keine Anleitung zu haben, was soll ich tun. Und ich habe mir eine Höhle gebaut und habe meinen Therapeuten vor die Höhle gesetzt. So mit dem Rücken zur Höhle, er soll gucken, dass keine Gefahr kommt. Und ich saß gemütlich in meiner Höhle. Ich habe mich absolut sicher gefühlt. Und irgendwann ist es mir, da habe ich gedacht, da ist ja gar keine Gefahr da draußen. Und dann habe ich meinen Therapeuten angewiesen, du kannst dich umdrehen und zu mir reinschauen. Das war dann so der nächste Schritt. Und dann habe ich aus dem Dunkeln der Höhle meinen Therapeuten angeschaut. Und das ging dann auch eine ganze Weile. Und dann habe ich gedacht, ach, eigentlich könnte ich ihn auch zu mir reinholen. Und das war dann so das Nächste. Und dann saßen wir beide gemütlich in der Sicherheit der dunklen Höhle. Und das war so ein wichtiger Moment. dass ich gar nichts machen muss. Ich muss nicht etwas brechen. Ich muss nicht mit etwas brechen oder gewaltsam in die Begegnung gehen. Das funktioniert nicht. Ja, da bin ich gar nicht dabei. Oder ich war mal zugedeckt mit einer Decke und der Therapeut hatte dann so ein ganz kleines Stück geöffnet, mich dann gefragt, habe ich zu viel aufgedeckt? Ich habe zu ihm gesagt, du hast alles aufgedeckt. Ja. Weil in dem Moment war dieser Blickkontakt da. Also ich kann das sehr bestätigen, wie wichtig die Sicherheit ist und in dem Raum und den Rahmen zu haben, sich verstecken zu dürfen oder weglaufen zu dürfen oder ausweichen zu dürfen und dass das begleitet wird.
Genau, das ist der Punkt. Du hast quasi eine Möglichkeit gefunden, im Kontakt zu bleiben, aber dich sicher zu fühlen. Also es ist weder eine Überforderung durch zu viel Nähe, noch es ist eine Trennung. Ja. Und das ist genau der Weg. Also ich hole das nach. Ich bleibe in Verbindung, das, was ich brauche, aber mein Nervensystem quasi bleibt im Zustand von Sicherheit. Und nur dann kommt ja eine neue Erfahrung in das System. Dadurch hast du gemerkt, wow, jetzt ist es sicher. Das konntest du nur merken, weil sozusagen der obere Teil online geblieben ist. Wenn du dir zu viel zugemutet hätte, wäre das wieder abgeschaltet gewesen und es wäre keine neue Erfahrung passiert. Und das ist, und quasi, wenn man betroffen ist, hat man immer so die Tendenz, sich zu trennen oder irgendwie alles zu wollen, weil das früher als Kind gab es eben diese Dosierung nicht. Ne? Und ja, also genau das. Das ist quasi die Handlungskompetenz heute. Die Dosierung, die Selbstwirksamkeit in der Verbindung. Und dann kann das heilen. Und das ist analog zu dem Nervensystem. Also du bist deinem Nervensystem gefolgt. Weil das will ja auch keine Trennung. Das möchte Sicherheit in der Verbindung. Und wenn die da drin besteht, dass man 3-4 Meter vom Therapeut weg ist oder sich einwickelt, dann genau das. Ja.
Ich möchte etwas
aufmachen. Mir fällt was auf. Und zwar, wenn ich in größeren Gemeinschaften war, haben wir immer die Kinder beobachtet oder die Tiere. Und seitdem wir in diesem Thema sind, gluckert die Lütte. Und das finde ich ganz bezeichnend. Die ist die ganze Zeit am entspannten Gluckern, seitdem wir in diesem Raum sind. Also auch schon, ne, also eigentlich seitdem du. Also seitdem diese Ebene geöffnet ist.
Also gluckern heißt, fühlt sich gut, oder?
Ja, ich guck's ja rein, gluckert, dann soll ich hin. Ja. Ja, aber es ist bezeichnet, also.
Ja.
Ja, ich kann auch von mir selber sagen, dass war bei sehr vielen Therapeuten und anderen in also Rückführung, Inkarnation, bei einem älteren Herrn, der schon über 50 Jahre Erfahrung hat und der weltweit also Leute, die in sozusagen wo er bin und so, die damit helfen, die ja sehr, sehr traumatisiert sind. Ja. Und für mich war also ein ganz wichtiger Punkt, dass jeder Mensch schon traumatisiert ist, weil er sich eng fühlt in seinem Körper. Ja. Das ist schon von Natur aus, ja, dass er sich eingeengt fühlt. So habe ich das erlebt und er hat mir das auch gesagt. Und ich bin auch in den hineingegangen und ich habe mich wirklich so in meinen Käfig gefühlt und das war eigentlich fast mein ganzes Leben so, immer wieder dieses Engfühlen. Ja. Und das eben auch anzuschauen, in diesem Käfig drin, der Körper, das hat sogar wieder oder mehrere Weisheitslehrer haben das auch bestätigt. Und auch da hinzuschauen, war sehr interessant für mich, weil plötzlich war ich in diesem Gefängnis sozusagen und im gleichen Moment kam der Impuls eigentlich, das ist nur ein kleiner Moment, wo das einfach, wo bewusst wird, es ist eigentlich alles offen. Ja. So, wo für mich dann auch so mit meinem Körper eben auch diese Freiheit mehr besser zu leben. Ja. So. Und die Frage war auch an diesen Therapeut, ja, wie oft muss ich eigentlich in dieses Unterbewusstsein des Nervensystems gehen? Weil ich habe ja, keiner weiß, vielleicht gibt es auch noch andere Leben, was wir mit uns dahergebracht haben. Und wir wollen nicht einmal wissen, ja. Könnte möglich sein, ich schließe es nicht aus. Und ich habe gesagt, ja, wie oft muss ich dann da hineingehen, ja. Weil das hört ja gar nie auf. Und er sagt, also das letzte Mal, wo er bei ihm war, sagt, also das würde wirklich nie aufhören. Aber es gibt einen Punkt, ja, wo das dann von alleine geschieht, wenn die Kraft da ist. Das löst sich von alleine auf. So ist mir das bestätigt worden. Und ich sehe es auch.
Also meine Erfahrung im Körper zu sein, komplett entspannt, war nicht die von Enge. Also das kann ich so nicht bestätigen. Ich glaube, dass Enge ist immer die Folge von Muskelkontraktionen. Und wenn du das psychisch erlebst, ist es eben vermutlich, weil tiefere Schichten einfach festhalten. Und warum machen die das? Weil sie glauben, dass es immer noch Gefahr ist. Also Kontraktion im Körper. Der Körper kontrahiert, weil er Gefahr erwartet, dann um sich zu schützen. Und das ist im Prinzip, was Kontraktion ist. Und also ich bin nicht der Meinung, dass man irgendwo reingehen muss und sollte. Also das ist zum Beispiel überhaupt gar nicht meine Art zu arbeiten. Weil wenn ich irgendwo reingehe, dann bin ich nicht bei dem, was da ist. Wenn der Organismus sich sicher fühlt, ja, also wenn ich ihm gebe, was der braucht, dann wird alles hochgespült, was gebraucht wird, was da jetzt zu verarbeiten ist. Also dahinter ist immer noch so die Idee, da irgendwas quasi am Nervensystem vorbei zu machen. So klingt es für mich ein bisschen. Also so ist meine Sicht. Vielleicht ist es viel einfacher. Also vielleicht geht es wirklich nur darum, dem System Sicherheit zu geben und zu gucken, wie das von allein sich hält. Ach so, dann hatte ich das falsch verstanden.
Ja, nein, das ist. Aber jeder drückt vielleicht anders aus und das, ja, das sind dann, eigentlich ist es nur so.
Ja, in dem Moment ist da was passiert. Nein, in dem Moment ist die Sicherheit in deinem System angekommen. Da hat es Klick gemacht, wahrscheinlich.
Ja, und wenn es Klick, dann hört das ganze Theater auf. Also da braucht man nicht mehr spielen. Es spielt sich von alleine und es wird gesehen, so, ja. Dann braucht man diesen, es ist sehr wichtig auch, also sehr wichtig, das anzuschauen. Aber wenn man das jetzt zu problematisch und zu groß aufmacht, dann kann man wieder wirklich in diese alten Sachen rein und suchen und machen und tun. Es ist viel, 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 viel einfacher. Es ist so simpel, ja, aber es darf beides Platz haben, nicht nur, damit ich das auch dazu sagen darf. Jetzt ohne zu kritisieren, aber das ist jetzt einfach da. Hm.
Hallo?
Für mich ist es immer so spannend, dieser Zündfunkenmoment, wo das sozusagen vom abgestandenen leeren Samadhi übersprungt in ein frisches Kipferl auf dem Pausenbackofen. Nehmen Sie immer, wo irgendwie diese, wo einfach diese frische Zündfunke da ist. Also das ist wie aus dem Link, ich glaube, das kennen viele, wo du in der Raumigkeit und viele sitzen am dritten Auge und es ist so endlos und es ist in dieser Weite und es ist irgendwie so diese Weite und Leere und plötzlich kippt es in diese ganz frische, lebendige Qualität, wo das wie ein Kipferl aus dem Backofen springt in einer totalen, elementaren, vibrierenden Lebendigkeit, die zum Beispiel, was ich über die letzten Volkswagen nicht halt ertattert, da war er schon körperlich so am Ende und immer noch Bildes geraucht, aber dieses quirlige Kind, was da einfach vibriert voller Leben und es ist es ist so schnell, dass das überhaupt gar nicht zu sehen ist, so schnell. Es ist so rasend schnell, es ist noch viel schneller. Es ist wie mit Lichtgeschwindigkeit und das ist auch beim Mahashi so, was mich immer so fasziniert hat, dieser Blick, dass das einfach, das ist nicht irgendwie abgestanden, es erscheint, es würde sich nicht bewegen, aber es vibriert mit jeder Phase, es ist, und das ist das, was der Geschmack des Lebens ist, der dann sozusagen irgendwie in Resonanz einfach von innen irgendwie überspringt und plötzlich, es zündet plötzlich da von innen und es zischt da durch und es zündet und keine Ahnung, es ist das, das ist plötzlich so dieser Moment, wo so dieses, das sitzt in so einer Meditation, so, plötzlich, so, so ein frisches Befremdung, so ein bisschen so, also das ist für mich immer spannend, im Miteinander sitzen, einfach, wie auch immer man es nennen, oder was so, diese, ja. So ist so immer wieder so ein frischer Tritt in den Hintern. Also den liebe ich.
Also erstmal danke für deinen Vortrag, weil das freut mich jetzt total, dass der Platz hat, dieses Thema, weil das ist auch meine Erfahrung, meine Arbeit. Ja, ich bin ja, gut, mein Vater ist Akumi-Therapeut, Traumatherapeut und ich habe viel mit ihm, also ich arbeite zusammen mit ihm und bin sozusagen in Lehre bei ihm immer. Und also ich kenne diese Themen total gut und du hast das so super erklärt und ich hoffe, dass alle zugehört haben mit wachem Bewusstsein. Und meine Erfahrung ist halt die auch, dass das erst mehr und mehr einsickert, dieses Wissen auch, wenn man das erfährt, erlebt und sieht und merkt, wie zum Beispiel jetzt mit ihr, ich fand, du hast das super gemacht mit ihr, sie zu schützen und ja, sie rausgehen zum Beispiel, ein kleines Beispiel, und was da so alles passiert. Und meine Erfahrung ist, ich habe jetzt mit Berührung. Und es ist genau dieses Thema, was du sagst, dass also bei manchen Gruppen auch oder Menschen braucht es wirklich so eine Zeitlupenlangsamkeit, bis da Berührung möglich ist. Ja? Und das ist natürlich manchmal auch sehr schwierig, weil ich mache ja Massagekurse, Leute kommen für Massagekurse, wissen nicht, dass sie da in diesem Trauma oder so traumatisiert sind mit dem. Und da habe ich mit den Jahren einfach eine Feinfühligkeit entwickelt für das, also ich habe gemerkt, das entsteht in der Zeit. Und besonders, das ist nur so ein etwas Freches noch dazu, besonders spirituellen Menschen muss ich oft richtig rausholen aus diesem immer wieder rein in diesen Schmerz und so weiter. Also, ja. Also, freut mich, dass das hier ist. Und deswegen, ich habe auch ganz am Anfang gesagt, ich trenne das so ein bisschen, dieser persönliche Prozess oder Begleitung an Menschen und radikale Hinweise auf Normalität. Weil genau diese Beispiele, ja, diese, was du sagst, du kannst dem nicht sagen, war das Beispiel, ja. Oder auch das Beispiel mit dem zeitlosen Zustand. Ja. Was, wenn das andere, wo er liest, das Gefühl ist Ohnmacht. Ja,
Ohnmacht, ja.
Genau. Und da liest es, gibt nichts zu tun, man kann nichts tun. Ja, und deswegen trenne ich das ein bisschen. Für mich, ja, diese radikalen Hinweise, das ist nur für Bestimmte, ist es möglich, das zu hören, dass das Eindringen vielleicht im System angenommen wird, aber für andere ist es gefährlich. Ja. Ja. Und schade ist oft, dass das so vermischt wird. Mhm. Also ich habe da so eine Trennung gefunden. Mhm. Das eine ist die Person, das mit dem Nervensystem zu arbeiten, und da braucht es absolute Einfachheit, für mich aus meiner Erfahrung, wie Sicherheit schaffen. Ja, ist die Basis absolut. Und das andere ist dann, wenn das Nervensystem dann so ja, diese Ressource sein kann, stabil sein kann und sich sicher fühlen kann, dann ist vielleicht sowas möglich, dass eben dann im Frontalhirn Erkenntnis wieder möglich wird, weil vorher war nur Überleben. Ja, ist ja die Energie gebunden im Überleben oder in irgendwelche Also, danke schön.
Ja, also vielleicht als Idee noch, man kann ja, also wenn man jetzt arbeitet mit Menschen, hat man ja vielleicht eine Methode gelernt, so wie du jetzt mal sagst, also mit Berührung. Und, aber man kann ja auf ganz vielen Kanälen sozusagen Sicherheit dem, diesen tiefen Hirnschichten vermitteln, dass, also da ich erwähne das jetzt einfach mal, der Kern dieser ganzen Geschichte ist letztlich die Polyvagaltheorie von Stephen Porges. Da kann man das am besten recherchieren und auch so einfach verstehen, so wie das funktioniert. Ja. Aber das ist genau meine Erfahrung. Es geht nur letztlich nur um Sicherheit. Erst wenn die Sicherheit da ist, kann überhaupt irgendwas passieren. Vorher ist das ist eigentlich die ganze Arbeit, Sicherheit herzustellen.
Ja, Intentionslosigkeit. Ja. Das ist auch so ein Thema, ja. Intentionslosigkeit, weil ich mit jeder kleinsten Intention schon denke, dass das System wieder triggert.
Ja. Ja, Intentionslosigkeit ist für mich immer zentral. Ja, und das funktioniert eben in vielen therapeutischen virtuellen Szenen nicht mehr, weil immer irgendwelche therapeutischen Intentionen dahinter sind. Diese natürliche Intentionslosigkeit.
Genau, und da in dieser Intentionslosigkeit eben die Verbindung auch nicht zu verlieren. Dass sozusagen dass das ruht und derjenige verbunden ist, aber nichts quasi, dass er seine Freiheit hat, aber in einer sicheren Verbindung. Ja.
Der Daniel hat eben gesagt, so du musst gerade die spirituellen Leute immer wieder raus, was sie fühlen wollen oder durchgehen wollen und so. Und in meinem Erfahren oder Leben kommt es ja wahrscheinlich so ein bisschen aus der Schule von Osho. Osho hat ja immer den Leuten gesagt, ne, fühl das, und dann gab es eben auch diese Schüttelmeditation und so. Das würde jetzt wieder passen zu dem, was du gesagt hast, nämlich die Bewegung dann, dass man da im Körper bleibt, sich bewegt mit der Wahrnehmung dabei. Also Osho hat ja verschiedene den Geschichten damit reingenommen. Also mich würde interessieren, es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die das machen und die das mitbringen, gerade jetzt auch in den spirituellen Bereich und in die spirituelle Lehre. So. Macht es Sinn? Wie macht es Sinn? Oder wann macht es nur Sinn?
Ja, genau. Das ist ein gutes Beispiel, weil also es kommt drauf an. Also wir nehmen jetzt mal die Kundalini. Hast du jetzt dynamisch oder Kundalini gesagt?
Ich sagte Schüttelmeditation.
Ja, also Kundalini.
Welche ist?
Ja. Also das macht Sinn, zum Beispiel, wenn jemand wirklich an der Energie dran ist, an der Wut zum Beispiel, und so stabil ist, dass er das für sich alleine machen kann, einfach um das zu releasen. Das ist einfach ein Entspannungswerkzeug von außen. Das ist völlig okay. Die Traumaheilung ist aber eine andere Ebene, weil der Release, den kann man nicht machen, weil das Schütteln in der Meditation macht der Frontalkortex, das mache ich ja, von oben runter. Dadurch kommt aber nicht im System an. Also das ist keine Komplettierung von Flucht und Kampf, sondern worum es da geht, ist, dass quasi der Organismus vom Hirnstamm aus in ein Auto, also in einen Zitter- oder Releasing-Mechanismus kommen, der nicht vom Cortex gesteuert ist, sondern das ist unwillkürlich. Ja, das kann ich nicht machen. Und das ist deswegen notwendig, weil wenn das sozusagen auf Hirnstammebene passiert, dann wird in der Peripherie wird was entspannt auf einer tiefen Ebene und nur dann kriegt sozusagen der Hirnstamm keine Signale mehr von den Muskeln, dass noch Gefahr ist. Also es ist jetzt ganz schnell kurz zusammengefasst. Aber der Punkt ist, der Release muss der Organismus selbst machen, und zwar die ganz tiefen Schichten.
Also da möchte ich gerade was zu sagen. Wenn man die Kundalini, ich habe sie jahrelang, in jungen Jahren schon angefangen gemacht, wenn man die richtig intensiv macht, dann wird das automatisch. Es wird automatisch. Also die macht wirklich erst Sinn, wenn der Körper automatisch die Sachen dann macht, wenn man da richtig reinfällt. Und ja, und dann habe ich es auch so befreiend erlebt.
Ah ja.
Und ich meine, natürlich ist Körperkontakt und Vertrauen zu einem anderen Menschen ist ganz wichtig, ist mir auch klar. Aber bei mir ist es zum Beispiel mehr in Beziehungen passiert als mit Therapeuten. Und zusammen dann mit körperlichem Release oder hat es für mich sehr gut funktioniert.
Ja, das genau. Also ich habe die Erfahrung nicht gemacht, deswegen war ich da jetzt wahrscheinlich nicht offen dafür. Aber das ist genau, was du beschreibst. Das ist genau im TRE passiert das Gleiche. Im Prinzip beim TRE wird ja ein Überlastungszittern als Brücke benutzt und da ist es dann eben das manuelle Schütteln. Ja, also
das oder auch Tanzen. Ne? Also es war ja auch bei den Tanzmeditationen von Osho, da das richtig gut ist, wenn es so total ist, dass du nicht mehr da bist, dass wirklich der Körper nur noch macht. Ne?
Also wir reden jetzt von Heilung, ja. Also die Heilung kann nur stattfinden, wenn der Teil hier vorne online bleibt. Ja, wenn der weg ist, dann ist die Insel weg, auf der Heilung stattfinden kann. Das ist eine andere Form, als wenn du sagst, ich bin weg. Wenn du dieses, was du jetzt beschrieben hast, das ist eher eine Erweiterung des Containments in das Grenzenlose.
Das ist Ekstase.
Ja, ja, das ist was völlig anderes.
Ja, aber zum Beispiel bei der Kundalini jetzt gerade speziell, da ist es wirklich, dass der Körper übernimmt, das Schütteln. Und dass man aber trotzdem bewusst dabei bleibt, klar.
Ja.
Kann ich auch bestätigen.
Für mich gibt es da diese ganz feinen Unterschiede. Also manchmal gibt es kleine Missverständnisse, fühl das. Und bei fühl das ist oft sei das. Und dann ist letztendlich Identifikation mit dem Fühlen da. Und wenn mich bewusst ist, was ich fühle, und wenn ich nicht bewusst habe, also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich fühle gerade die Angst meines inneren Kindes und es gibt ein Hier und Jetzt, dann ist dieses Containment schon da und dann kann ich es mir leisten, das zu fühlen, wissend, ich fühle mein inneres Kind. Dann ist eine ganz andere Haltung da, als wenn ich da noch reinplumpse. Und oft sind diese Feinheiten, ja, wenn man da nicht wirklich drum weiß, dann ist das knapp vorbei, ist dann eben wirklich voll daneben. Und wenn ich ein Faden in ein Nadelöhr einfädeln möchte, dann entweder treffe ich das Nadelöhr oder ich kann nicht nähen. Und es ist für mich, also ich höre oft Sachen, wo ich dann merke, so schade, knapp vorbei. Und wenn es knapp vorbei geht, dann trifft es einfach nicht. Ja, und im falschen Moment zu sagen, fühl das oder sei das heißt für den anderen, jetzt bin ich gerade da drin verloren. Und wenn ich sage, hier fühl, du fühlst gerade dein inneres Kind, kennst du das von früher und da ist eine erwachsene Person da, wenn die das schon existiert, dann kann das sehr heilsam sein, weil es in mir ein Containment gibt, was das halten kann, was ich gerade fühle. Und diese Unterschiede sind oft nicht so bekannt.
Also für mich ist es, ist jetzt ein bisschen... Ja, also ich fühle so, ich scheinbar einen Weg gemacht, wo eigentlich immer mehr von den ganzen Konzepten wegfällt, wenn ich einen Mensch berühre. Also für mich ist da eine Leichtigkeit und ich kriege einfach intuitiv ganz klar, das heißt nicht, dass ich das machen kann. Ich bekomme auch Impulse, wo ich den Menschen schicken kann.
Und also für mich wirkt es einfach nur intuitiv. Wenn ich mir da so viel ausdenke, also dann habe ich keinen Zugang mehr zu diesen Menschen. Und meine Erfahrung ist, dass sie immer mehr Seinstechnik, Konzepte und alles das weg. Ja, und da habe ich wirklich, da kommt das von alleine, ohne das zu machen. So habe ich die Erfahrung und ich muss sagen, ich möchte wirklich nicht mehr zurückgehen, weil das ist ein sehr schwerer Weg. Also immer das Machen und Tun und Wissen und also ich muss sagen, ich fühle mich wirklich so sehr wohl bei jedem Menschen und ja, es ergibt sich von allein, wenn das sein soll, ja, sei es bei mir. Und da entsteht auch keine Trennung mehr. Ne? So, es wirkt jetzt vielleicht spirituell, aber ich finde, alles ist spirituell. Es gibt kein nicht oder weniger spirituell. Das Leben ist so. Das Leben wirkt durch uns und Heilung geschieht auch durch, ja, ganz einfach Impulse, ja. So sehe ich es.
Thank you.